Seit 2 Monaten herrscht in der Ostukraine Waffenruhe. Und zwar auf dem Papier. Denn wie die Vereinten Nationen gestern berichtet haben, sind dort seitdem fast 1000 Menschen getötet worden. Recht und Ordnung seien zusammengebrochen, heißt es in dem Bericht weiter. Es gebe Folter und Massenexekutionen. Auch in dieser Woche hat der Ukraine-Konflikt für Schlagzeilen gesorgt. Und das Spiel kennen Sie mittlerweile schon. Putin provoziert. Angela Merkel hat daraufhin erstaunlich energisch reagiert. Dennoch fehlt weiterhin die richtige Strategie, denn das Problem ist ja offenbar nicht gelöst. Wir wollen darüber sprechen mit Dr. Manfred Sapper, Russland-Experte und Politikwissenschaftler, Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Ich grüße Sie, Herr Sapper.
Schönen guten Tag.
Auf der Skala von 1 bis 10, 1 ist Friede, 10 gleich Krieg, wo stehen EU und Russland?
5.
Genau in der Mitte. Was müsste geschehen, damit wir zu einer 4, dann zu einer 3, dann zu einer 2 kämen?
Ich glaube, es müsste Einsicht in Moskau sich durchsetzen, dass Russland sich in eine fatale Sackgasse manövriert hat und auf der außenpolitischen Bilanz ein verhängnisvolles Negativsaldo steht.
Hilft es denn da, wenn der ehemalige brandenburgische Ministerpräsident und heutige Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums sagt, man müsse erstmal anerkennen, dass die Krim verloren sei?
Nein, das ist fatal. Also das, was Herr Platzek in dieser Woche von sich gegeben hat, ist absolut unsäglich und darf auf keinen Fall passieren. Denn das steht in einer unsäglichen Tradition des Appeasements gegenüber Diktatoren oder in der Tradition sogar des Hitler-Stalin-Pakts, dass man sich überlegt, wie man eine Vereinbarung zulasten der Ukraine trifft. Das ist inakzeptabel. Wir müssen einfach anerkennen, dass weltweit mit Ausnahme einzelner Stimmen niemand die Völkerrechtswidrigkeit der Annexion der Krim in Frage stellt. Es handelt sich um einen ganz, ganz gefährlichen Präzedenzfall. Zum ersten Mal seit 1945 hat ein Land einen Teil eines souveränen Nachbarstaats annektiert und das ist nicht anerkennbar. Wir sollten viel mehr langen Atem haben und da sind solche Vorstöße wie die von Platzek einfach nicht hilfreich.
Zudem versucht ja offensichtlich durch mehrere Foren, einerseits durch einen eigenen deutschen Sender, andererseits durch Interviews auch in der ARD, Putin offensichtlich bei seinen Freunden hier in Deutschland nochmal um Verständnis zu werben. Ist das von Erfolg gekrönt Ihrer Meinung nach?
Na, das ist so ein bisschen in der Tradition von Putins Agieren in den vergangenen Jahren. Er versucht so etwas wie gutes Wetter zu machen. Das Interview, was wir gesehen haben in der ARD, war aber so demagogisch, dass gleichzeitig klar war, der eigentliche Zweck dieses Interviews ist, die Europäische Union zu spalten. Und das, was Putin treibt, ist eher so das Pfeifen im Wald, dass er behauptet, die Sanktionen würden ihn nicht stören. Aber im Kern ist das, was die Europäische Union und der Westen beschlossen haben, nämlich mit Sanktionen auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim zu reagieren, völlig richtig. Russland hat dramatische wirtschaftliche Schäden davon getragen. Es gibt Berechnungen, wonach sich die Schäden auf 3-stellige Milliardensummen bereits summieren, durch die Inflation, durch das Zusammenbrechen des Rubels, durch den Kapitalabfluss von Investoren und durch den Verzicht westlicher Investoren weiter in Russland zu investieren. Und das bedeutet, dass Putin und vor allen Dingen auch einige eher liberal gesonnene Leute in der Elite längst verstanden haben, dass diese Annexion der Krim und der Krieg gegen die Ukraine in den Gebieten Donetsk und Luhansk ein wirklich fataler Fehler war und sich die politische Elite total verkalkuliert hat.
Da könnte man ja herkommen und sagen, war doch gut von Herrn Platzek, dass er dann nochmal dem Herrn Putin die Gelegenheit hat, sein Gesicht wahren zu können. Denn wie soll er ohne Gesichts- und Ansehensverlust aus der Nummer jetzt rauskommen? Da kann man doch nur Augen zu und durch Fatalist bleiben.
Nein, keineswegs. Ich glaube, wenn wir über die Frage, wie der Konflikt gelöst werden soll, nachdenken, dann ist klar, das A und O ist die Zukunft der Ukraine. Und wir haben dadurch, dass die Ukraine vor genau einem Jahr, heute vor einem Jahr, zum ersten Mal auf die Straße gingen und für eine europäische Perspektive demonstrierten und gegen das korrupte Janukowitsch-Regime die Pflicht, die Ukraine bei diesen Reformen zu unterstützen. Und wir können sagen, in der Ukraine entscheidet sich auch die Zukunft der Beziehungen zwischen Russland und der Europäischen Union.
Vorsichtige und hoffnungsfrohe Stimmen rechnen darauf, dass irgendwann mal aufgrund der Rezession und vor allen Dingen der abnehmenden wirtschaftlichen Stärke der ehemaligen Sowjetunion, wollte ich schon fast sagen, aber genau daran erinnert das ganze Gebaren ja, dass nur durch den inneren Druck innerhalb Russlands tatsächlich Putin zur Raison gebracht werden kann. Teilen Sie diese Auffassung?
Absolut, weil jede dieser Fragen innergesellschaftliche Entscheidungen sind. Der gesamte Konflikt ist innergesellschaftlich motiviert. Russland hat eine derartige Konsolidierung des Autoritarismus seit 2 Jahren hinter sich, dass die Freund-Feind-Wahrnehmung, das Feindbild der Westen, die Vorstellung, dass in der Ukraine Faschisten die Macht ergriffen hätten und so, vor allen Dingen die Funktion haben, in Russland die Macht zu konsolidieren. Und nur in dem Augenblick, in dem innergesellschaftlich und auch von der Gesellschaft unten und von der Elite oben anerkannt wird, dass Putin das Land in eine Sackgasse geführt hat, kann sich an der Perspektive überhaupt irgendetwas ändern.
Manchmal denke ich ja schon, dass Putin eigentlich die EU rettet, weil das ist, glaube ich, das einzige Thema, wo Cameron mit dem Rest der EU noch unisono spricht.
Ja, nicht ganz. Also die Einigkeit der EU ist ganz, ganz wichtig, aber gleichzeitig gibt es doch Stimmen, die einen ein bisschen irritieren, wenn sie dran denken, dass die Ungarn oder auch die Slowaken zum Beispiel sehr, sehr skeptisch gegenüber den Sanktionen waren. Wenn sie dran denken, dass die Franzosen die Lieferung ihres Hubschrauberträgers Mistral nur ausgesetzt haben, aber eigentlich daran interessiert sind, dieses Milliardenprojekt mit Russland abzuwickeln, so gibt es ständig die Gefahr, dass der Spaltpilz, den Russland und den Putin persönlich nährt, um sich greift. Aber es ist ganz wichtig, dass die Europäische Union in der Hinsicht mit einer Stimme spricht und gerade in der Sanktionsfrage geschlossen bleibt.
Darf ich Sie dahingehend richtig interpretieren, dass Sie für härtere Sanktionen sind und weitere vor allen Dingen?
Ich glaube, die Kanzlerin hat letzte Woche das Richtige gesagt. Wenn Russland nicht aufhört, die Separatisten oder die sogenannten Separatisten in der Ostukraine zu unterstützen und wenn es zu einer Eskalation wieder der militärischen Aktivitäten kommen sollte, dann sollte in der Tat der Westen über schärfere Sanktionen nachdenken. Und das Allerschlimmste, was Russland wirklich sehr viel stärker trifft, ist das Ölembargo, weil Russland etwa 50% seines Haushalts überhaupt aus den Erlösen des Ölverkaufs bestreitet. Das würde innerhalb kürzester Zeit erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Deeskalation im Russland-Ukraine-Konflikt geht nur durch größere Härte gegenüber Russland, sagt Dr. Manfred Zappa, Russland-Experte und Politikwissenschaftler. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Ich danke Ihnen herzlich, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Gerne. Ciao.